Politics und Fantasy mit Christian Lohr.
Wir gehen mal wieder rein, meine Freunde. Und zwar in ein ganz spezielles Thema, was mir sehr am Herzen liegt, weil es eines meiner Lieblingsformate ist. Also ich spiele natürlich vieles gerne, aber Daily Fantasy Football, um das es heute geht, und Daily Fantasy Sports ist eines tatsächlich meiner Lieblingsformate, weil es so unkompliziert ist und man es einfach super geil spielen kann und weil es super viel Spaß macht. Wir gehen also rein in Daily Fantasy Sports und ich glaube, Daily Fantasy Sports ist tatsächlich, ich habe es gesagt, das einfachste aller Formate in jeglichen Sportarten. Man setzt sich einfach vor den Rechner oder das Smartphone, tritt einem Contest bei, stellt ein Team für einen bestimmten Slate an Spielen zusammen und erhält dann im Idealfall die Gewinne, wenn der Slate vorbei ist. Der Vorteil des ganzen Systems liegt, denke ich, schon auf der Hand. Man wird eben nicht von äußeren Einflüssen wie Verletzungen oder Ähnlichem dann bereits in Woche 1 aus der Liga geworfen, zurückgeworfen, so weit zurückgeworfen, dass Season Long eben schon nicht mehr viel drin ist. Es gibt auch keine anderen Spieler in dem Sinne, dass diese euch Spieler im Draft klauen können. Es gibt keine Trades, rein gar nichts, was ihr nicht selbst beeinflussen könnt. Daily Fantasy Sports, nochmal zurück. Zum Anfang, Daily Fantasy Sports bedeutet, man spielt eben, ja, pro Slate nennt sich das Ganze. Also ein Slate ist entweder nur ein Spiel oder eine bestimmte Abfolge von Spielen. Der Thursday Night Football Slate wäre zum Beispiel eben der Slate mit einem Spiel. Dann gibt es den Saturday Slate, der entweder eben nur die Vormittagsspiele beinhalten kann, die Nachmittagsspiele oder eben den ganzen Sonntag, und so weiter und so fort. Ein Slate kann aus N Spielen bestehen und man kann immer wieder erneut reingehen. Und der Gewinn oder Verlust im Daily Fantasy liegt dann eben auch alleine an eurer Performance. Und wenn es in diesem einen Slate, also wenn es heute nicht läuft, so what, morgen ist dann eben das nächste Spiel oder eben schon in der nächsten Stunde, wenn man den Vormittagsslate spielt und den Nachmittagsslate noch spielen will. Und ich glaube, jetzt sind wir schon viel zu viel im Thema drin, ohne es zu wollen. Ihr kennt es von mir, wenn ich etwas einführe, wenn ich eine Intro-Folge mache zu etwas, dann geht's nicht ohne so ein bisschen Geschichte. Daily Fantasy Sports wurde 2007 eingeführt, nachdem es im Oktober 2006 in den USA erst legal wurde. Und besonders seit 2012 wuchs der Markt dann unaufhörlich, als auch DraftKings gegründet wurde. In Deutschland ist DFS derzeit überhaupt nur über DraftKings spielbar, weil die eine Glücksspiellizenz auf Malta besitzen. FanDuel ist die größte Website in den USA. Die sind für uns noch nichts, oder ich weiß auch nicht, ob noch, aber sind auf jeden Fall nicht zugänglich. 2017 wollten diese beiden Websites übrigens auch zu einem Mega-Anbieter fusionieren, wurden aber von der US-Kartellbehörde dann daran gehindert. Und da sieht man schon, was die beiden dann auch für eine Marktmacht haben. Und ja, das hindert die beiden trotzdem nicht am Wachstum. Heute sind beide Plattformen über 1 Milliarde Euro wert. Und DFS erwirtschaftet mit einem Revenue von 3 Milliarden US-Dollar fast die Hälfte des gesamten Fantasy-Marktes, der dann knapp 7 Milliarden US-Dollar an Revenue erwirtschaftet. Also da sieht man schon, wie groß dieser DFS-Markt tatsächlich ist. Auch wenn es für viele, ne, wenn DFS für viele in Europa oder Deutschland auch noch Neuland ist, wächst der Markt aber gefühlt auch hier. Seitdem DraftKings nämlich, ich hatte es erwähnt, seit 2017 die Glücksspiellizenz in Malta erworben hat. Und mich erreicht nämlich, deswegen auch dieser Eindruck, dass es stetig wächst, mich erreicht ständig die Frage, was ist eigentlich DFS, wo kann ich es spielen, warum ist es so besonders, warum sollte ich es auch spielen? Also, ne, lasst uns nach dieser Einführung jetzt einfach reingehen. Wir gehen rein, wo und wie? Wie gesagt, spielt ihr aus Deutschland DFS nur über DraftKings? Es geht meines Wissens nach gar nicht anders, also korrigiert mich da gerne, falls ich da falsch liege. Es gibt natürlich europäische Anbieter, aber die sind bei weitem nicht so groß wie DraftKings und ich glaube, DraftKings ist da wirklich die Plattform der Wahl. Und sobald ihr da einen Account angelegt habt, könnt ihr in der Lobby verschiedenste Sportarten joinen. Also für Deutsch ist dabei vermutlich das Angebot für Fußball interessant. Da könnt ihr zum Beispiel derzeit ein Team für die Frauen-EM-Spiele zusammenstellen. Also auch internationale Turniere sind da dann, also es ist einfach möglich, alles zu spielen. Es gibt sogar LOL, also League of Legends DFS oder auch Counter-Strike DFS, also ziemlich geil. Es ist für jeden was dabei. Bei der Frauen-EM könnt ihr zum Beispiel zwei Angreiferinnen, zwei Mittelfeldspielerinnen, zwei Verteidigerinnen, eine Torhüterin und eine Flex besetzen. Oder wenn ihr eben in einem Showdown-Contest seid, zu den Contests einzeln komme ich später noch, dann habt ihr eben einen Captain und ich glaube fünf Flex-Positionen sind es. Ja, und dabei sind die Spielerinnen eben mit einem bestimmten Salary, oder auch generell gilt das, nicht nur für jetzt die EM, ich nehme das jetzt als Beispiel, die Spielerinnen sind mit einem bestimmten Salary hinterlegt und ihr habt ein Budget von 50.000 fiktiven US-Dollar. Gute Spielerinnen sind dabei natürlich teurer. Die teuerste im aktuellen Slate war jetzt zum Beispiel Alexandra Popp bei den Deutschen. Die spielen ja gegen Österreich. Und das liegt beispielsweise dann bei um die 11.000 US-Dollar, also fiktive US-Dollar natürlich. Und dementsprechend müsst ihr eben auch eine gute Balance zwischen Upside und Floor im Kader finden. Da ihr natürlich dann eben nicht nur die Jonathan Taylors oder die Alexandra Popps dieser Welt in den Warenkorb packen könnt, sondern ihr müsst ein Gerüst da drumherum bauen. Wenn ihr Alexandra Popp zum Beispiel als Captain nimmt, dann macht die 1,5 mal die Punkte, aber kostet auch 1,5 mal so viel. Also sind wir dann direkt bei 16.000 ungefähr Dollar. Und ihr seht schon, wenn man dann noch weitere 5 Spielerinnen braucht, dann wird es schwierig mit den 50.000 Dollar. Ja, ich denke, der Vorteil wird auch hier wieder deutlich. Ihr habt jede Woche Zugriff auf den gesamten Spielerpool, jetzt wieder der Schwenk zur NFL, den gesamten Spielerpool der NFL oder eben auch einer anderen Sportart. Demnach könnt ihr dann eben alle eure My Guys in der Woche starten. Und die Kunst dabei ist es, was ich auch manchmal vernachlässige, weil ich einfach, was einfach nicht so im Hirn drin ist. Die Kunst dabei ist es, ein wenig Spieltheorie anzuwenden. Ne? Das ist wirklich das A und O vom DFS und dann eben zu berücksichtigen, wie andere Spielende ihr Team zusammenstellen. Ein gutes Beispiel ist die Formel 1 DFS der vergangenen Wochen. In Kanada hat sich, also ihr müsst euch nicht für den Sport interessieren, aber ich denke, die Beispiele machen das relativ deutlich. In Kanada hat sich zum Beispiel Fernando Alonso im Regen für Platz 2 qualifiziert, während sein Teamkollege Esteban Ocon auf Platz 7 ins Rennen startete. Der motivierte Alonso, der hat ja damals angekündigt, ich will in Kurve 1 direkt Verstappen angreifen. Und der motivierte Alonso also, der wollte direkt in Kurve 1 Verstappen angreifen und war mit 6.800 US-Dollar zwar 800 Dollar teurer als sein Teamkollege mit 6.000 Dollar, aber gleichzeitig winkten mit dem Podium und dadurch, dass er eben auch seinen Teamkollegen zu schlagen, ja, drohte in Anführungszeichen, gewaltig Punkte. Ne? Mein Modell hat ihn Pre-Race auf den zweithöchsten Value nach Max Verstappen berechnet, deshalb auch. Gleichzeitig ist Alonso durch die Qualifikationsergebnisse und durch den geringen Salary in der Gunst der User aber auch stark gestiegen. Ne? Am Ende hat er ein Ownership-Percentage von 50%, während Esteban Ocon nur zu 16% owned war. Das heißt, die Hälfte aller Spielenden hatte Fernando Alonso im Line-Up. Ne? Alonso erhielt dann, rückblickend betrachtet, war Alonso schlecht. Er erhielt 4 Punkte und wurde 13. bei 20 Fahrern. Und Ocon erhielt 14 Punkte, womit er 6. wurde. Demnach hatten die 16% in den Contests, die Esteban Ocon nahm, statt Fernando Alonso, eben krassen Leverage gegenüber den restlichen Usern und vor allem auch gegenüber den 50%, die Alonso hatten, da die wenigsten Spieler Fahrer aus einem Team zum Beispiel stacken. Weil es macht ja keinen Sinn, ne? Man kriegt ja 5 Punkte dafür, dass man den Teamkollegen schlägt, macht keinen Sinn, Teamkollegen zu stacken. So, und jetzt ist natürlich ein bisschen höhere Mathematik, inklusive Ownership-Berechnung, Roster-Building notwendig, um tatsächlich diesen genauen Leverage-Effekt dann zu berechnen. Aber lange Rede, kurzer Sinn, diejenigen, die mit Ocon gegen den Strom in dieser Woche schwommen, haben an diesem Wochenende ordentlich gecasht. Und das ist so ein bisschen, also das, was es dann auch spannend macht, ne? Man hat eben viele Faktoren, muss sich nicht nur mit seinem eigenen Team beschäftigen, sondern trotzdem noch mit denen der anderen, wenn es um Leverage und Ownership geht. Und ich habe mich jetzt wieder kurz in der Materie verloren. Wir gehen nochmal einen Schritt zurück, denn wir müssen ja erstmal die Regeln besprechen. Also ich bin schon wieder viel zu hyped und viel zu motiviert. Aber die Regeln. Ihr erhaltet 50.000 fiktive US-Dollar, mit denen ihr dann aus dem gesamten Spielerpool ein Team zusammenstellen könnt. In der NFL besteht das Team dann beispielsweise aus einem Quarterback, 2 Running Backs, 3 Wide Receivern, einem Tight End, einer Flex und einem Defense Special Team. Wie im normalen Fantasy steht hinter den Spielern dabei natürlich auch ein bestimmtes Scoring. Bei NFL-DFS ist es das PPR-Scoring, also Points per Reception, inklusive Bonuspunkten für 300 Yards Passing und 100 Yards Rushing und Receiving. Nachdem die Regeln klar sind, jetzt zu den Contests. Das Scoring ist für jeden Contest jeder Sportart gleich. Es gibt trotzdem grundlegende Unterschiede bzw. wichtige Sachen, auf die es dann eben zu achten gilt. Denn auch wenn das Scoring dann innerhalb dieser Sportart immer gleich ist, das Roster-Building unterscheidet sich dennoch stark. Deswegen jetzt die Arten der Contests und Payout-Structure und sowas. Also bei der Zusammenstellung der Roster ist die Art des Contests, denke ich, entscheidend. Es gibt im Groben zwei übergeordnete Arten. Das sind die Cash-Games und die Guaranteed Prize Pools, GPP, die Turniere, Tournaments, kann man auch sagen. Bei Cash-Games, das sind dann so Double-Ups oder Head-to-Heads, geht es immer darum, entweder nur einen Spieler oder eben 50% des Teilnehmerfeldes zu schlagen. Dementsprechend reicht es aus, wenn man mit seinem Team bei 100 Teilnehmern als 49. ins Ziel schießt. Ist nicht ganz richtig, weil DraftKings sich natürlich auch noch was abschneiden will. Also weiß nicht genau, wie viel es ist. Also als 44., 45., so muss man ins Ziel kommen. Aber man muss besser sein als die Hälfte des gesamten Teilnehmerfeldes. Bei GPP hingegen ist die Payout-Structure dann sehr top-heavy. Das bedeutet, ihr benötigt gerade diesen Leverage, den Ocon im Formel-1-Beispiel gebracht hat, weil ihr unter 100 Teilnehmern zu den Top 5 oder Top 10 gehören müsst. Und dementsprechend ist es da eben ganz wichtig, auch diesen Ownership immer im Blick zu haben und euer Roster ja entsprechend zu stellen. Dann, worauf muss man noch achten beim DFS, das sind Entries. Der meist unterschätzte Aspekt in meinen Augen sind Contest-Entries. Bei den meisten Contests bietet DraftKings die Möglichkeit, mehrere Entries zu tätigen, sodass ihr dann beispielsweise 20 verschiedene Lineups in einem Contest stellen könnt. Wenn ihr da in diese Contests reingeht und beispielsweise nur ein einziges Lineup stellt, ein einziges Mal sozusagen dabei seid, dann ist es quasi so, als würdet ihr in einer Tombola nur ein Los kaufen, während alle eure Gegner 20 Lose besitzen. Klar kann jetzt das eine Los gewinnen, aber die anderen Teilnehmer mit ihren Multi-Entries haben einfach mehr Chancen auf den Pot, da sie ihre Lineups dann eben auch diversifizieren können. Ne? Wer 20 verschiedene Lineups hat, der hat eine viel, viel höhere Chance als der mit dem einen Los, der eben dann nur da reingeht. Und das finde ich enorm wichtig, das eben nicht zu tun, mit diesem einen Entry in diese Multi-Entry-Contest zu gehen, weil das macht eben in meinen Augen wenig Sinn. Man kann, wenn man mehrere Entries macht, kann man beispielsweise Shark Plays, also Spieler, die eine hohe Ownership haben werden, wie eben mit Alonso genannt, mit Upside Assets bestücken und so um diesen Shark Play verschiedene Lineups bilden. Dass es dabei allerdings gute und schlechte Shark Plays gibt, also wie man am Beispiel Alonso ganz gut sieht, das muss auch berücksichtigt werden, aber das würde jetzt hier in diesem Intro zu weit führen. Und wenn ihr nicht die gesamten Entries ausnutzen wollt und verschiedene Lineups bilden wollt, dann würde ich immer empfehlen, nach Single-Entry-Contests zu filtern. Damit ihr eben wirklich immer nur gegen Leute spielt, die auch nur ein Lineup stellen können. Was ist wichtig eben jetzt bei diesem DFS? Das erste ist Know Your League Settings, klar. Ne? Regeln und Scoring, um das Team passend zusammenzustellen. Dann die Payout-Structure-Art des Contests. Benötigt man Top-Finish oder reichen solide Floor-Optionen? Und die Entries. Spielt ihr gegen Single-Entry oder schöpft ihr das Potenzial komplett aus? Das sind diese drei wesentlichen Sachen. Regeln, Contests, Entries. Das sind drei wichtige Sachen, auf die ich denke, auf die sollte man tatsächlich zu Beginn achten. Und darauf sollte man achten. Dann stellt sich natürlich jetzt die Frage, wie starte ich eigentlich? Falls ihr euch das jetzt tatsächlich fragt, dann empfehle ich euch entweder ganz oder gar nicht. Ne? Also es gibt in meinen Augen tatsächlich nichts Fataleres als ja mal so ein bisschen gucken, was geht, ne? Und dann mit so einem Entry in einem 3-Euro-Contest, der aber 20 Entries erlaubt bei 10.000 Teilnehmern, also das ist ja völliger Bullshit dann. Ne? Dann spielt ihr mit einem Entry gegen, weiß ich nicht, 10.000 andere Entries und die haben dann ihre Entries diversifiziert, das macht überhaupt keinen Sinn. Also entweder startet ihr ganz, setzt euch ein Budget, mit dem ihr dann reingeht, oder halt gar nicht. Ne? Überlegt euch als zweites, wie ihr euer Portfolio gestalten wollt und welche Contests ihr beitritt. Eine gängige Empfehlung ist, einen 70-30-Split zugunsten von Cash Games zu haben, weil man bei Cash Games eben nur diese 50% schlagen muss und die so ein bisschen die Bankroll am Laufen halten. Ich habe jetzt über die Jahre festgestellt, dass mir GPPs einfach mehr liegen und ich dann dabei vor allem auch gerne mit kleineren Teilnehmerfeldern spiele. Da hole ich für mich irgendwie das Bestmögliche raus. In der Formel 1, dadurch, dass es jetzt so wenig spielen, ist es zum Beispiel auch immer so, dann gewinnt man halt mit einem Einsatz von $15 in Anführungsstrichen nur seine $100. Aber Ne? Das ist ja, also, das reicht mir dann schon. Deswegen, in so kleinen Teilnehmerfeldern fühle ich mich wohler und der letzte wichtige Aspekt, sollte euch mal der Spaß vergehen, ne? Dann lasst euch erstens nicht entmutigen. Nach einem schlimmen Slate steht der nächste halt wieder an und der hält dann hoffentlich wieder was bereit. Und jetzt kommt der ganz krasse natürlich Disclaimer. Es ist immer noch Glücksspiel und kann süchtig machen. Also, wenn der schlimme Slate da war und der nächste was bereithält, hoffentlich, in diese Denke darf man natürlich nur kommen, wenn man irgendwie da nicht gefährdet ist. Ne? Also wisst, wann es genug ist und ihr aufhören solltet und setzt euch ein ganz klares Limit und wenn das weg ist, dann schießt nicht mehr nach, sondern, keine Ahnung, wartet aufs nächste Jahr oder was auch immer ihr euch für einen Zeitrahmen gesetzt habt. Ganz wichtig. Glücksspiel kann süchtig machen. Ja, und ich denke, auch wenn das jetzt hier keine lange Folge war, aber ich denke, das hat jetzt einen guten Einblick gegeben, um mal zu starten. Was ist DFS? Wie kann man DFS anfangen? Und ich gehe jetzt nochmal rein und gucke mir mal an, was gibt es überhaupt für DFS? Vielleicht, also ihr kommt ja wahrscheinlich alle von Upside und von der Fantasy Football Bubble, aber man kann Fantasy Golf spielen, man kann natürlich MLB, NBA, NFL, den ganzen üblichen Quatsch spielen. Dann gibt es noch MMA, NASCAR, Formel 1 hatte ich schon angesprochen. Im Football gibt es eben, also im Soccer, im Fußball gibt es auch genug, was man dann eben spielen kann. Da stehen auch einige Sachen gerade an. Also wie gesagt, die Women Euro und Champions League ist da immer, ich weiß gerade gar nicht, ob es Bundesliga auch gibt, das wäre natürlich mal interessant zu wissen. Es gibt E-Sports, LOL, CSGO, Valorant, was auch immer das ist, Call of Duty, dann gibt es Canadian Football League, was auch immer TEN ist. Ich weiß nicht, was TEN ist, aber es gibt wirklich zu allem was. Es gibt USFL, es gibt College Football, also guckt euch gerne mal bei DraftKings um. Ich habe natürlich einen Link, mit dem ihr einen Account erstellen könnt, wo wir dann beide von profitieren, wenn ihr das tut. Den werde ich in die Folgenbeschreibung packen. Guckt da gerne rein, klickt drauf und meldet euch an mit einem Account. Wenn ihr dann was einsetzt, dann kriegen wir beide nochmal einen Bonus. Deswegen, also geil. Abschließender Tipp, auch für die NFL. Es ist im DFS extrem wichtig, Player-Stacking zu betreiben. Ihr kennt es vielleicht vom Bestball. Im Bestball ist Player-Stacking ja auch wirklich super relevant. Das heißt, wenn in Woche 1 Mahomes gegen die Cardinals spielt, dann ballert halt in eurer Lineup Mahomes und Kelce rein zum Beispiel. Und da es ein Shootout wird, nehmt am besten noch Hollywood oder wahrscheinlich aufgrund des Preises dann AJ Green oder Zach Ertz dazu. Und schon habt ihr ein geiles Lineup, ne? Das um Upside auf Wide Receiver und Floor auf Running Back ergänzt werden muss. Alles im Rahmen des Salaries natürlich, aber es ist bei Stacks halt so, wenn der eine Quarterback eine starke Woche hat, dann hat der Wide Receiver halt auch eine. Und Quarterback-Performances kann man in der NFL ganz gut vorhersehen. Deshalb ist das eben ja schon mal ein ganz wichtiger Aspekt. Stackt eure Leute. Und deswegen wird es auch innerhalb der Saison Folgendes zu hören geben.
Stack of the Week.
Stack of the Week.
Da gibt es nämlich den Arcade Fantasy Stack of the Week natürlich. Und dementsprechend, ja, wird es auch während der Saison da was zu geben. Und ich würde sagen, Stacking, wenn die eine Offense dann noch gegen eine andere gute spielt, also jetzt im Fall Chiefs gegen Cardinals in Woche 1, und die im besten Fall noch eine schlechte Defense hat, so wie vielleicht die Cardinals in Woche 1, ja, dann let's fucking go, ne? Stacking ist das unterschätzteste Mittel, zumindest von Deutschen. Die USA ist da schon relativ weit, was Stacking angeht. Gibt es auch super viele Analysen. Also es ist das unterschätzteste Mittel in Bestball und auch DFS und meines Erachtens essentieller Bestandteil von beiden Formaten. Also ich habe jetzt schon super viele Bestball-Drafts gesehen, in denen nicht gestackt wird. Und dann denke ich mir halt auch, ja, dann kann man es halt auch sein lassen. Weil es gibt eben so viel Daten dazu, dass es wirklich mehr bringt und Gewinn bringt, ist zumindest in dieser Sportart, muss man ja dazu sagen. Jetzt kommt ja der ganz wichtige Teil in der Formel 1. Wäre das zum Beispiel schlecht, ne? Da es verhältnismäßig viele Punkte dafür gibt, seinen Teamkollegen zu schlagen. Andererseits braucht man dort einen Captain und einen Constructor. Die beiden sollte man dann durchaus stacken. Also ich stacke jede Woche Leclerc mit Ferrari oder Verstappen mit Red Bull. Das ist dann schon wichtig. Also Stacks sind ein wichtiger Bestandteil im DFS und ich glaube dabei, obwohl, nee, wir können es nicht dabei belassen, weil es gibt nämlich auch Auswertungen dazu, wie ein Game Stack sein kann, wie viele Positionen man aus einem Team stacken sollte. PFF hat zum Beispiel mal analysiert, dass es durchaus auch noch eine krass unterschätzte Strategie ist, zwei Wide Receiver oder beziehungsweise zwei Receiver mit einem Quarterback zu stacken, weil es deutlich höhere Winrates tatsächlich gibt. Wenn man zum Beispiel jetzt Mahomes mit Kelce und, ja, wer ist dann wahrscheinlich billig, keine Ahnung, MVS stackt oder Sky Moore wird in Woche 1 zwischen noch günstig sein, also ne, mit zwei Leuten stackt oder eben Kyler Murray mit Hollywood und AJ Green, Zach Ertz. Also da gibt es durchaus Analysen, die das sagen, dass das relativ geil ist. Und also mit Stacking kann man wirklich auch, da könnte ich ein ganzes Buch drüber füllen. Deshalb sehr interessant tatsächlich. Also nochmal ein Aspekt, der DFS so geil macht und mit dem man sich dann beschäftigen kann. Also ich denke, es gibt viele Aspekte neben Spieltheorie, neben ständig zugänglichen Spielerpools, neben, ey, morgen ist schon wieder das Nächste. Also es ist einfach geil. Es gibt verschiedene Contests, wie gesagt. Ne? Es gibt auch einen Captain Showdown Mode. Im Thursday Night Football Game muss man sich dann auch einen Captain suchen und mehrere Flex-Positionen. Da kann man dann zum Beispiel, wenn die Rams gegen die Bills starten, kann man dann, keine Ahnung, die Salaries, ne? Es kommt immer auf die Salaries an. Aber wenn man Matthew Stafford jetzt als Captain nimmt, dann Josh Allen noch dabei und dann die Receiver dazu, weil es auch ein Highscoring-Game wird, das wird natürlich nicht klappen aufgrund des Salaries, aber da gibt es eben auch so viele Möglichkeiten, sein Lineup zu bilden. Also man kann alleine für dieses Spiel 10 verschiedene Lineups machen und das macht es eben so super interessant und deswegen finde ich es so geil. Und ja, es gibt eben viele Sportarten, die unterschiedliche Strategien erfordern und das macht es dann auch nochmal so spannend. Und ich würde sagen, stay tuned während der Saison, denn es wird das ein oder andere zu DFS geben und deshalb seid auch während der Saison dabei, wenn es bei Arcade Fantasy heißt.
Daily Fantasy Advice.
Daily Fantasy Advice.